Börsenradio Network AG.
Und das Sentiment ist nach wie vor euphorisch. Anders kann man es nicht bezeichnen. Ich glaube, da wird es eher positive Überraschungen geben, weil die Erwartungen relativ niedrig sind. Also buy the dip.
Kompetent, aktuell, verständlich.
Nicolas Kreuz, Envios.
Und hier ist Andi Groß vom Börsenradio. Nick, mein Vater sagt immer, man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen. Die Welt ist verrückt. Ein Psychopath regiert im Weißen Haus, das sag nicht ich, das sagen 100 Fachleute für zerebrale Insuffizienz in den USA. Wie willst du dich da als Anleger drauf einstellen? Woran willst du dich orientieren, wenn Verlässlichkeit offensichtlich nicht mehr zählt? Du erinnerst dich vielleicht, unser Gespräch Anfang Juni. Ein atemberaubendes Tempo hatten wir an der Börse gesehen. Und du warst ganz cool.
Wir lösen uns von diesen Prognosemodellen. Das ist nichts anderes wie Nabelschau. Ich würde eigentlich eher von der psychologischen Seite kommen und sagen, wie sieht's aus vom Sentiment, wie sieht's von der Saisonalität aus? Und alles ist ja im Preis eskontiert, also auch von der Charttechnik.
Na, dann lass uns doch mal ein bisschen eine kleine Nabelschau machen. Sentiment, Saisonalität und Charttechnik. Was haben denn, Nick, du als ja sehr affiner zum Thema Psychologie, Börsenpsychologie, Börse, Pokern und Verhandeln gemeinsam? Der Dreiklang aus Börse, Poker und Verhandlungsgeschick.
Sehr, sehr gute Frage. Lass mich kurz drüber nachdenken, Andi. Ich bin mir sicher, dass die Informationsasymmetrie ein gemeinsamer Punkt ist.
Wahrscheinlichkeiten. Informationsasymmetrie. Ja. Also, was heißt denn das dann im Klartext? Unterschiedliches Wissen oder
Insiderwissen, Outsiderwissen, ja. Teilweise gar kein Wissen, absolutes Unwissen. Da stellt man sich in Rosengarten mit einem Pappschild und kann eben halt innerhalb von wenigen Tagen 9 Billionen, das sind 9.000 Milliarden US-Dollar vernichten. Jetzt sind wir wieder nahezu All-Time-Highs. Der S&P hat einen Allzeithoch, auch vorgestern gerade wieder Intraday erklommen. Gestern ging es ja ein bisschen wieder runter, aber im Grunde genommen sind es die drei Wahrscheinlichkeiten, die Psychospielchen und die Informationsasymmetrie. Das hat's gemeinsam. Also wer seine Emotionen im Griff hat, das ist ja auch nochmal die Charttechnik hilft, weil man den Trend letzten Endes verfolgen kann. Sie hilft zur Disziplinierung. Die Saisonalität spricht eher jetzt für 2 Monate Füße stillhalten, weil der August und der September eigentlich bekanntermaßen die schlechtesten Monate sind. Aber es ist, wie gesagt, auch nur ein Rahmen. Das muss nicht jedes Jahr so eintreffen, aber in den letzten 50 Jahren hat das sehr, sehr gut funktioniert. Und dann haben wir die Charttechnik, wie gesagt, die Saisonalität. Und das Sentiment ist nach wie vor euphorisch. Anders kann man es nicht bezeichnen.
Also es war ja auch schon fast bösartig von mir, quasi diesen Dreiklang da reinzubringen mit Börse, Poker und Verhandeln. Und du kommst dann mit der Asymmetrie der Informationen. Man könnte auch das weiterdrehen und sagen, ja, da lügt einer dann wie gedruckt. Aber um das Ganze mal vielleicht auch von der positiven Seite zu sehen, bei Verhandeln. Also man versucht ja eine Lösung zu finden, die von Dauer ist, wo vielleicht beide Seiten noch etwas davon haben, damit sie dann auch von Dauer sein kann. Nicht, dass der eine ständig das Gefühl hat, dem anderen hinterherrennen zu müssen und sagen, ach, du hast mich da über den Tisch gezogen. Wenn du beim Pokern gute Karten hast, dann musst du gar nicht bluffen, dann musst du gar nicht lügen, schwindeln, dann kannst du sie ja gelassen irgendwo ausspielen. Bei diesen Verhandlungen jetzt, ganz klar, worauf ich abziele, zwischen der EU und den USA, wie waren die Karten denn da eigentlich verteilt? Mal so ganz nüchtern, ganz neutral versucht zu betrachten.
Ja, es war nicht auf Augenhöhe, auf gar keinen Fall, weil wirtschaftlich gibt's das zwar her, aber die EU hat einfach das Problem, verteidigungstechnisch auf ihrem Kontinent findet vor den Toren Europas ein Angriffskrieg statt. Das kann man nicht anders beschreiben. Und das ist so eine Sicherheitsdividende, die die EU noch bezahlen muss. Und deshalb hat man dann von Zahlen, die jetzt auch teilweise wieder in Frage gestellt werden, bis Ende der Woche soll ja dann auch das unter Dach und Fach sein, mit einem Handlungsvertrag vor. So ein Handschlag sei angeblich nicht bindend. Das kursiert derzeit in der Presse. Also im Grunde genommen, glaube ich, ist die EU da insgesamt über den Tisch gezogen worden. Vorher waren es 0, jetzt sind es 15%. Das Problem bei Zöllen ist einfach, dass das wie eine Art Steuer funktioniert, und zwar für das Land, was es erhebt. Das heißt also, auch die US-Amerikaner werden überproportional davon betroffen sein, weil da viele europäische Unternehmen letzten Endes das auf die Preise wieder aufschlagen wird. Also es wird nicht eine paritätische Teilung sein. Die Mehreinnahmen werden nicht die Wohlfahrtsverluste kompensieren volkswirtschaftlich. Also die Mehreinnahmen, die der US-amerikanische Staat da erhoffte einzunehmen. Also um nochmal den Punkt mit dem Poker zurückzubekommen, mit dem Bluffen, das hat er schon sehr, sehr gut gemacht. Maximalen Druck aufgebaut, übergroße Forderungen gestellt und dann am Ende trifft man sich irgendwo in der Mitte und die Mitte ist dann für Europa sicherlich eher overall mit negativen Wohlfahrtsverlusten zu sehen. Beim Bluffen ist es ja wie mit der Overconfidence, ja, in der Behavior Finance. Du denkst, du bist unschlagbar und dann kommt der Turn, um das mal in der Pokersprache zu sprechen, und der ganze Stack ist weg. Also manchmal ist Bluffen wirklich das Powerplay beim Kartenspiel.
Also ich bin ja kein Pokerspieler, aber das einzige Blatt, was ich kenne, das ist, glaube ich, AK, also Ass König, und das ist dann bekannt als Anna Kournikova. Nach dem Motto, sieht gut aus, aber bringt irgendwo nichts. Also, lassen wir das. Aber ich habe das auch gelesen. Der Handschlag zwischen Ursula von der Leyen und Donald Trump ist rechtlich nicht bindend. Ja, also normalerweise muss ein Vertrag gemacht werden, die müssen beide Seiten dann unterschreiben, sowas dauert. Und ich weiß nicht, ob wir die gleiche Quelle haben. Ich habe heute Morgen so die Tagesvorschau vom Handelsblatt gelesen. Da ist es also auch sehr süffisant so beschrieben, dass du normalerweise bei solchen Verhandlungen eigentlich immer die gleiche Vorgehensweise hast. Also ein sehr langes Papier wird so oft hin und her gereicht, bis hinter allen Punkten und Positionen steht, okay, agreed, 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 wir sind jetzt in diesen Punkten einig und da sind wir noch offen, das muss noch verhandelt werden, und erst wenn alles verhandelt ist, dann kann der Vertrag unterschrieben werden. Und das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn eine Frage offen ist, dann kein Deal, dann kein Vertrag. Und Trump überholt das ja alles mehr oder weniger auf der rechten Seite und sagt, okay, wir machen jetzt hier Deal, Handshake. Und dann geht man sogar noch weiter. Er fliegt zurück und das Weiße Haus hat so ein Protokoll schon mal vorbereitet. So nach dem Motto, darauf haben wir uns geeinigt. Und die EU sitzt jetzt da wie so ein Häufchen aufgeregter Hühner und sagt, zum Beispiel über Lebensmittel, haben wir überhaupt nicht gesprochen. Ja, und das gar nicht. Also es geht dann auch wieder, ja, wer zuerst das Protokoll hinlegt, der hat die Deutungshoheit. Also, was ist denn das für ein Verfahren?
Ist heftig. Also wo sieht man da noch einen Unterschied zwischen Verhandeln und Erpressung? Also im Prinzip muss eine Win-Win-Lösung erzielt werden. Wobei bei Tariffs, also Zöllen, ist das nahezu gar nicht möglich. Aber da findet ja auf dem One-Way eine Art Erpressung statt. Maximalen Druck aufbauen, um kurzfristig dann Gewinne zu maximieren. Und am Ende erinnert man sich nicht mehr an das, was man gesagt hat. Das ist das Problem, weil die EU einfach sehr heterogen ist in den Abstimmungsprozessen, politisch, kulturell, auch wirtschaftlich, sodass da nicht mit einer Stimme gesprochen werden kann. Und dieser rothaarige Egomane hat das in Perfektion beherrscht, genau diese Schwachstellen für sich auszunutzen, indem er wirklich die Knarre an den Kopf gehalten hat. Und der die Knarre am Kopf hat, nach Jack Nasher, ist halt in der schlechteren Verhandlungsposition.
Das stimmt ja nicht. Gerade Jack Nasher nimmt dieses Beispiel und sagt, auch wenn du die Knarre am Kopf hast, werde dir bewusst, was du für eine Verhandlungsposition hast. Und du hast auch da irgendwo Vorteile. Man könnte dann sagen, naja gut, du kannst jetzt abdrücken, ich habe sowieso Krebs im Endstadium, also du tust mir einen Gefallen und denk doch mal nach, was dir hier für eine Sauerei denn hinterlässt auf dem Parkett.
Das spricht doch aus der Position des Homo economicus, aber wir sind wie in der Börse der Homo irrationalis, das heißt Angst obwiegt da dann letzten Endes. Das limbische System setzt ein, der Neurotransmitter, Serotonin und viele andere Angsthormone spielen damit rein. Kampf, Flucht oder Todstellen heißt es dann. Also das ist letzten Endes diese klassische Konditionierung über den Neokortex gelernt ist, dass man mit Druck rational umzugehen hat. Das funktioniert halt nur bei wirklich sehr, sehr guten Verhandlern, die das über Jahre hinweg, dieses limbische System, die Auswirkung einfach runtergedrückt haben. Das kann ich mir bei Frau von der Leyen eigentlich nicht so richtig vorstellen. Trump wohl, ja, der hat das ja schon von Kindesbeinen an gelernt, in schwierigen Verhandlungssituationen eben halt doch immer wieder die Oberhand zu bekommen. Mhm. Aber einen guten Verhandler macht immer auch Empathie, Taktik und Timing aus. Ich glaube, er besitzt nur Timing, keine Empathie und Taktik. Ich weiß es nicht. Sieht alles sehr impulsiv aus.
Letztendlich ist es ja auch immer das Ergebnis, was zählt. Und ich hatte ja eingangs auch so versucht zu argumentieren, naja, man muss doch eine Lösung finden, mit der beide Parteien, oder vielleicht sind es auch mehrere Parteien, sich anfreunden können. Das muss ja nicht immer der Minimalkonsens sein, aber wenn jeder sagt, okay, meine wichtigen Verhandlungspunkte sind berücksichtigt worden, das kann ich auf meiner Seite verbuchen und auf der anderen Seite gehe ich irgendwo einen Kompromiss ein, ja. Wie sähe denn ein gutes Verhandlungsergebnis aus zwischen EU und USA? Oder muss man den Kreis vielleicht sogar noch größer ziehen und sagen, naja, lasst uns doch mal Kanada noch mit an Bord holen, lasst uns mal Japan mit an Bord holen, die haben das ja auch ganz clever gemacht. Und ja, wenn wir uns in Südamerika umschauen, Brasilien, die haben ja, sind ja auch so angeschossen worden. Also wenn man so Allianzen bildet, dann hat man auf einmal eine ganz andere Verhandlungsposition.
Und das wird auch die letzten Endes die Ausweichhandlung werden. Aber nochmal kurz zu deiner Frage, was ist ein gutes Verhandlungsergebnis? Also in der Behavior Finance oder Behavior Terms, wenn wir ein gutes Ergebnis ist, dann, wenn psychologisch ein Gleichgewicht bei allen Interakteuren oder Akteuren entsteht. Das heißt, es ist nichts berauscht, niemand ist gekränkt, alles wird respektiert. Man ist bereit, dann halt zur nächsten Runde zu gehen. Also manchmal laufen halt Prozesse nicht gleichzeitig. Jetzt sieht man es ja auch wieder. Ich glaube, da wurden einfach Fakten geschaffen, die zu Frustrationen führen. Und da gibt es Ausweichhandlungen, sei es politischer Natur, sei es wirtschaftlicher Natur. Wirtschaft funktioniert wie ein Naturgesetz. Das Wasser sucht sich auch immer den Weg des geringsten Widerstandes. Bedeutet, da werden andere, Mercosur wird wieder aktiviert, Richtung Kanada wird geschaut. Das sind ja alles auf Eis gelegte Handelsabkommen, falls sich der ein oder andere Zuhörer da noch dran erinnert. Das war ja schon damals zu Merkels Zeiten, wurde das ja hochgehalten und das ist immer wieder nur aufs Eis gelegt worden. Jetzt wäre eine gute Zeit, eben halt supranational zu denken und diese multilateralen Abkommen abzuschließen, um Amerika einfach auch ein bisschen in die Schranken zu weisen, weil rein von den Kaufkraftparitätentheorien, rein von der Situation sind die Angebots-Nachfragestrukturen ähnlich so groß in Amerika wie in Europa. Wir machen uns also da wirklich bewusst oder unbewusst kleiner, als wir es eigentlich sind. Und man sieht es ja auch bei den Chinesen. Ja, das ist heute wieder über den Ticker gelaufen. Der 14. August wird wahrscheinlich nicht gehalten. Man verlegt vom Mai bis auf August und überlegt jetzt schon wieder eine Deadline zu verlängern. Die scheint es wohl ein bisschen richtiger zu machen als die Europäer.
Ja, ist das so? Ist eine lange Verhandlungsperiode, ist das entscheidend, wie lange ich verhandle, wie lange ich mir auch Zeit gebe und nehme?
Ja, auf jeden Fall, weil von beiden Seiten wird über Zeit ein Druck auch ausgeübt, aber es ist letztendlich eher ein Ergebnis von Verhandlungen auf Augenhöhe. Deshalb scheint dort Amerika eben halt immer wieder einzuknicken. Man sieht auch, dass da durchaus Warenströme sind. Viele Amerikaner auch chinesische Produkte nutzen, die sie nicht selber zusammenbauen können. Und das führt auch wiederum zu einer importierten Inflation. Das weiß wohl schon auch die Administration. Und die Chinesen sind sehr deutlich. Und deshalb findet man nur über einen längeren Zeitraum zueinander. Und das wird definitiv aus der reinen Spieltheorie her immer Druck auch erzeugen. Man kann diese Zölle definitiv nicht auf die lange Bank schieben, weil das auch immer wieder Kollateralschäden provoziert, beziehungsweise auch andere Möglichkeiten dann wieder für die, die schon geschlossen haben, abgeschlossen haben, dann wieder quasi in das Fahrwasser zu gehen. Also da muss man relativ schnell den Deckel drauf machen, den Nagel reinschlagen, ansonsten zerfächert sich das wieder.
Ja, ich hatte dich ja eingangs bekannt gemacht mit dem Nikolaus Kreuz von vor 2 Monaten. Nein, wir machen keine Nabelschau. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir stellen uns breit auf. Wir schauen, wie ist die Stimmung, Saisonalität, Charttechnik. Und frag mich bitte auch nicht nach Einzelwerten. Also dieses Breitaufstellen, die ETFs, wo guckst du jetzt da momentan hin? Oder sagst du, ja, alles richtig gemacht. Da brauche ich nicht dran zu drehen. Läuft.
In der Retrospektive sind wir in unseren Mischfondskategorien etwa 5,5% von der Benchmark im positiven Sinne entfernt, schlagen alle Flagship-Fonds, die man so aus Film, Funk und Fernsehen kennt. Ich glaube, das Wichtigste ist dabei immer demütig zu bleiben und nicht jetzt in Wohlgefallen sich zurücklehnen, sondern versuchen bis Jahresende noch weitere Outperformance zu erzielen. Wie macht man das in einem flexiblen Mischfondsmandat oder in einem vermögensverwaltenden Mischfondsbereich? Ich bin der festen Überzeugung, der US-Dollar wird weiterhin auch diese Schwäche, die er aufweist, auch übers Jahr hinweg noch halten. Wir haben jetzt ein kurzes Zurücksetzen, aber im Prinzip ist das politisch gewollt. Das heißt also, jeder, der im US-Dollar investiert war, year-to-date, der MSCI World in Euro gerechnet, ist negativ. Also die ganze schöne Entwicklung im S&P 500 wird quasi durch die Währungsverluste wieder aufgefressen. Bin der festen Überzeugung, dass wir im Aktienbereich weiterhin positive Renditen auch zum Jahresende hinbekommen. Sachwerte sind in solch einem Niedrigzinsumfeld immer eine sinnvolle Alternative zur Fixed-Income-Seite. Heißt Gold, Aktien, Immobilien, breit gestreut zu sein. Und jetzt auch die Saisonalität August, September werden vermutlich immer wieder Korrekturen sein. Und dann heißt es buy the dip, um auf die Jahresendrallye zu setzen. Das ist aus der saisonalen Sicht. Das Sentiment ist weiterhin gut, auch wenn wir das, was wir vorab jetzt hier besprochen haben, durchaus die eine oder andere Stirnrunzel verursachen könnte. The trend is your friend. Das heißt, wenn man breit diversifiziert mit kostengünstigen ETFs, sich ein Portfolio darstellt, wenn man es selber machen möchte, oder in gute Mischfonds, die auf der gesamten Klaviatur spielen, dann kann man bis Jahresende sicherlich auch weiter noch gute Renditen erzielen. Auf einen Einzel-Top-Pick würde ich jetzt nicht setzen. Da kennst du meine Einstellung, dass man nicht die Nadel im Heuhaufen suchen sollte, sondern den gesamten Haufen mitnehmen sollte. Und man sollte heute und morgen und auch eigentlich die gesamte Woche über den Teich rüberschauen. Heute Abend wird ja Microsoft und Meta berichten nachbörslich, morgen Apple und Amazon. Diese Woche werden 41% aller S&P gelisteten Unternehmen, und zwar die Börsenkapitalisierung, berichten. Ich glaube, da wird es eher positive Überraschungen geben, weil die Erwartungen relativ niedrig sind. Also buy the dip.
Nicolas Kreutz, CEO und CIO von Invios. Vielen Dank nach Hamburg.
Vielen Dank.
Börsenradio Network AG.